In der heutigen Episode geht es um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, abgekürzt BFSG. Es geht darum, wer dieses Gesetz umsetzen muss, wann das gilt, für wen das gilt und was du tun musst und was es für Grundlagen hat. Wichtig ist für dich zu wissen, das ist keine rechtliche Beratung. Das heißt, du bekommst hier von mir meine persönliche Einschätzung, das, was ich recherchiert habe, was ich verstanden habe und was ich selbst machen werde. Möchtest du eine Rechtsberatung, wende dich bitte an eine Anwältin oder an einen Anwalt, um das wirklich abschließend hundertprozentig zu klären. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Episode. Herzlich willkommen im Müller Macht Podcast. Mein Name ist Kerstin Müller und ich spreche hier über Websites, Marketing und Lego Serious Play. Was gibt es zu dem Gesetz zu sagen? Ich habe gerade so ein kleines Déjà-vu und ich erinnere mich noch an das Jahr 2018, als die Datenschutzgrundverordnung, ein europäisches Recht, über uns eingebrochen ist und viele Aufschreie waren. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, BFSG, ist genauso wichtig, ist auch europäisches Recht, aber gilt erstmal für alle, aber es gibt Ausnahmen. Wenn du das rechtlich richtig einordnen willst, wirst du nicht um eine Anwältin oder Anwalt umherkommen, aber ich empfehle dir auf jeden Fall den Podcast Rechtsbelehrung. Dort gibt es über eine Stunde ein Interview mit dem Thomas Schwenke, dem Anwalt aus Berlin, der das genau durchleuchtet. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes. Jetzt würde ich dir erstmal den Tipp geben, nimm was zu schreiben in die Hand, weil du bekommst schon einiges an Informationen jetzt von mir geliefert. Das Ziel des BFSG ist, allen Menschen soll die Teilhabe am Wirtschaftsleben ermöglicht werden. Finde ich gut, finde ich super. Das schließt beispielsweise Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigungen, aber auch ältere Menschen und Menschen mit wenig Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien ein. Es greift also wirklich für alle. Es ist im Prinzip ein Verbraucherschutzgesetz. Und gefordert ist hier in erster Linie digitale Freiheit. Auf welchen Kriterien dieses Gesetz beruht, packe ich dir auch in die Shownotes. Das sind die Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Das ist die Grundlage für dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Wer muss dieses Gesetz eigentlich umsetzen? Fangen wir mal damit an, wer es nicht umsetzen muss, nämlich Unternehmen, die unter 10 MitarbeiterInnen haben und unter 2 Millionen Umsatz, Jahresumsatz machen. Und ich falle da darunter. So, die Ausnahmen kommen jetzt. Also, wenn du einen Online-Shop betreibst und Produkte vertreibst, die zum Beispiel wie Computer, Betriebssysteme, Selbstbedienungsterminals, Geldautomaten, Check-in-Automaten, Verbrauchergeräte oder Dienstleistungen, also zum Beispiel Telekommunikationsdienste, Telefonie, Messenger, Elemente der Personenbeförderungsdienste fallen da übrigens auch runter oder auch wie Webseiten, Apps, elektronische Ticketdienste, Bankdienstleistungen, E-Book-Software, Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr mit Verbrauchern, E-Commerce, Online-Terminbuchungstools, all diese Sachen fallen unter das BFSG. Wie gesagt, aber wenn du unter 2 Millionen Jahresumsatz hast und unter 10 Mitarbeitenden, musst du immer schauen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Online-Shop hast und du fällst unter diese beiden Bedingungen, verkaufst aber zum Beispiel Telefone oder Computer, dann, also wenn du Produkte aus dieser Liste, die ich dir eben genannt habe, anbietest, dann wiederum musst du auch barrierefrei sein, selbst wenn du unter 2 Millionen verdienst und unter 10 Mitarbeitenden hast. Ich gebe dir mal ein paar, also vor allen Dingen, vielleicht ergänzend, vor allen Dingen bezieht sich das auf HerstellerInnen und Händler und Importeure. Wenn du jetzt kein Händler bist, der solche Geräte vertreibt und du keine 2 Millionen Umsatz machst und unter 10 Mitarbeitern hast, dann kannst du dich weitestgehend zurücklehnen. Aber ich würde trotzdem versuchen, einen barrierefreien Job zu erstellen, auch wenn du nicht darunter fällst. Wenn du dir unsicher bist, sprich unbedingt mit einer Anwältin oder einem Anwalt, weil diese Episode wird diese Lücken nicht füllen und das muss im Einzelfall geklärt werden und auch im Einzelfall werden das zukünftig auch noch Gerichte klären, weil dieses Gesetz ist neu. Und wenn du tiefer einsteigen willst, nochmal die Empfehlung, hör dir die Rechtsbelehrung mit Thomas Schwenke an. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes. Es gibt natürlich Ausnahmen zu allen, habe ich schon gesagt. Also unter 10 Personen, Mitarbeitenden, Jahresumsatz und höchstens, also eine Bilanzsumme von höchstens 2 Millionen Euro. Und wie gesagt, sobald du aber auch Kleinstunternehmen bist, und eins dieser Produkte erstellst, musst du unabhängig von deiner Größe bis zur Barrierefreiheit verpflichtet. Bei Nichteinhaltung drohen wirklich Bußgelder bis zu 100.000 Euro oder eventuell auch die vorübergehende Einstellung deines Geschäftsbetriebes. Also kümmere dich darum. Mal ein paar Beispiele. Ich habe auf der IHK-Seite was Schönes gefunden. Auch das packe ich in die Shownotes. Ein paar Beispiele der Industrie- und Handelskammer. Erstes Beispiel, ein Hersteller von Ventilatoren, gleich welcher Größe, ist vom Gesetz nicht betroffen, denn Ventilatoren sind nicht in der Liste der Produkte erfasst. So, zweitens, ein Kosmetikstudio mit 9 Beschäftigten und weniger als 2 Millionen Jahresumsatz ist nicht betroffen. Weder ist die Dienstleistung explizit erfasst, noch ist das Unternehmen groß genug. Ein Kosmetikstudio mit 11 Beschäftigten, das die Terminbuchung und den Verkauf von Cremes über seine Website anbietet, ist sehr wohl betroffen. Denn dieses Unternehmen ist groß genug und es bietet Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr an. Viertes Beispiel, ein Kosmetikstudio mit 8 Beschäftigten, das die Terminbuchung und den Verkauf von Cremes über seine Website anbietet, ist nicht betroffen. Denn das Unternehmen bietet Dienstleistungen an und ist zu klein. Auch sind Cremes nicht dort als Produkt in dem BFSG gelistet. Fünftes Beispiel, ein Produzent von Selbstbedienungsterminals mit 9 Beschäftigten ist betroffen, denn hier geht es um ein gelistetes Produkt und nicht um eine Dienstleistung. Also auch Kleinstunternehmen können unter gewissen Umständen dieses Gesetz umsetzen müssen. Also nochmal versucht das im Einzelfall zu klären. Ich fasse nochmal zusammen, besser gesagt, ich fasse es nochmal für mich zusammen, meine persönliche Selbstanschätzung zu meinem Business ist folgende, nach meiner Einschätzung muss ich dieses Gesetz nicht umsetzen. Ich habe weder ein Produkt aus dieser Liste, ich habe auch keine Dienstleistung aus der Liste, die in dem Gesetz festgelegt sind. Ich habe unter 10 Personen Mitarbeitende, ich habe unter 2 Millionen Jahresumsatz, also Bilanz. Meine Bilanz sagt, ich habe unter 2 Millionen Euro Jahresumsatz. Und das heißt, Fazit, ich werde keine Websites, aber für Kundinnen zukünftig erstellen, die unter dieses Gesetz fallen, weil das wirklich nochmal, also neben all den Sachen, die man auf der Website umstellen muss, hat man auch noch so eine Nachweispflicht. Auch da geht es in der Rechtsbelehrung, geht der Thomas Schwenke nochmal darauf ein, das ist dann schon eine andere Nummer. Aber andererseits, wenn man 10 Mitarbeiter hat und 2 Millionen Jahresumsatz oder über 10 Mitarbeiter, dann kann man sich das vielleicht auch leisten, das outzusourcen. Das muss man ja da auch nicht selbst machen. Hier geht es ja vor allen Dingen um die SolopreneurInnen, die jetzt da vor der Herausforderung stehen, das auf ihrer Website umzusetzen. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich in meiner Selbsteinschätzung das nicht umsetzen muss, werde ich es versuchen, so viel ich kann umzusetzen. Einmal natürlich, weil wir eine Zielgruppe erreichen können von 12%, auf die wir sonst keinen Zugriff haben, weil sie einfach unsere Website nicht bedienen können. Unter anderem, weil es auch suchmaschinenrelevant ist, barrierearm und barrierefrei zu sein. Und zum anderen, weil ich dieses Gesetz gut finde und ich finde es auch richtig, dass alle Menschen Zugriff auf alles haben sollen. Das entspricht meiner Ethik und deswegen versuche ich das auch schon seit Jahren so zu machen, Websites einfach zu bauen und die wichtigsten Regeln einzuhalten. Das ist also einmal schon das Wichtigste ist die HTML-Struktur, das heißt Screenreader und auch Suchmaschinen schauen sich ja nicht deine Website an, sondern die lassen sich die Texte vorlesen und da ist es wichtig, dass die semantische Struktur richtig ist, dass es also eine Headline der ersten Ordnung gibt und das ist immer das Thema der Seite, Rechtsheadline der zweiten Ordnung, das ist, muss man sich vorstellen, in einem Buch wie ein Kapitel, also die Kapitel, was ist per Definition ein Kapitel auf deiner Seite? Gibt es noch Unterkapitel und gibt es wirklich Unterunterkapitel? Weil wir haben Headlines von H1 bis H6. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine H5 oder H6 benutzt, weil ich semantisch das noch nie gebraucht habe, weil ich keine wissenschaftlichen Arbeiten schreibe. Also bei mir geht das meistens, wenn überhaupt, bis H3, im seltensten Fall mal H4. Aber dann muss es von der inhaltlichen Struktur schon das auch hergeben. Aber da musst du dich wirklich fragen, was ist inhaltlich wichtig. Wichtig sind natürlich bei Bildern, das ist auch nichts Neues, ein Alternativtext. Und der Titel der Bilder, sollten die Funktion und die Bedeutung des Bildes wiedergeben, ohne aber länger als zwei Sätze zu sein. Also du musst dir immer vorstellen, jemand sitzt, lässt sich das auslesen und er muss deine Website verstehen, ohne dass er die Bilder sieht oder auf deine Website schaut. Das heißt, es muss per Text begreifbar sein, das heißt, die Bilder müssen so beschrieben sein, dass er weiß, was ist überhaupt auf dem Bild. Nächster Punkt, sprechende Links und Buttons und auch den Titel der Links. Also sprechende Links, dass du nicht einfach eine Verlinkung machst, klick hier, sondern dann steht dann klick, um das Workbook runterzuladen. Und das ist dann der Link. Also das versteht man unter sprechende Links. Und auch URLs, auch deine Seiten dürfen gerne sprechend sein, damit man auch immer versteht, was es eigentlich gerade geht und was man tun soll. Bei Buttons genauso, da heißt es nicht einfach klick hier, sondern da heißt es natürlich, buch dir dein Erstgespräch oder nimm Kontakt mit mir auf, füll das Formular aus, downloade das Workbook und diese Sachen, dass das immer klar ist, was da passiert. Und jeder Link hat auch einen Titel. Das heißt, in den Metadaten, wenn du einen Link generierst, gibt es immer auch den Titel. Das eine ist einmal das Ziel des Links und dann der Titel ist dann quasi das, was auf dem Button steht oder in der Linkbeschreibung. Also der Link, der da nach außen unterstrichen ist, das ist quasi der Titel. Was ich jetzt im Zuge der Recherche gelernt habe, ist die Tatsache, wenn ich schreibe ganz oft mit Bindestrichen, um langsilbige Wörter zu vereinfachen. Aber für die Screenreader mache ich es tatsächlich komplizierter, weil wenn ich schreibe Podcast, Episode mit einem Bindestrich, dann wird im Screen wieder vorgelesen Podcast-Episode. Wenn man sich das jetzt vorstellt, jemand sitzt blind auf meiner Website und muss sich ständig dieses Minus anhören, ist das natürlich nicht schön. Es gibt aber eine Lösung, habe ich jetzt gelernt, nämlich den Mediopunkt. Der Mediopunkt, das ist, den kann man über die Tastatur eingeben, das ist ein Unicode, die Nummer ist 0087. Auf der Windows-Tastatur ist es die Alt-Taste plus 0183 und beim Mac ist es Shift, also die Großtaste plus Option und die 9 gleichzeitig klicken. Dann kriegt man so einen kleinen Punkt und den liest der Screen wieder nicht. Man kann jetzt natürlich überlegen, ich werde jetzt zukünftig auch schauen, ob ich vielleicht diese Bindestriche per se weglasse und es einfach ohne Bindestrich schreibe, um da das möglichst ja einfach auch zu gestalten. Das muss ich dann im Einzelfall immer prüfen, aber ich werde jetzt versuchen, öfter diesen Mediapunkt zu setzen. Dann sind wir gleich auch beim Gendern. Gendern ist natürlich für Screenreader auch, habe ich mir sagen lassen, nicht so schön. Ich benutze ja derzeit das Sternchen. Wenn man das für aber barrierefrei machen möchte, dann ist der Doppelpunkt anscheinend besser. Aber das bedeutet natürlich wieder, weil die Community selbst, die gegendert werden möchte, die hätten eigentlich lieber das Sternchen. Also auch da ist es wieder ein, muss man abwägen, was ist jetzt wichtiger. Ist alles nicht so einfach und es gibt auch nicht für alles irgendwie feste Regeln. Manche Sachen muss man einfach selbst entscheiden und sagen, okay, ich mache das jetzt einfach so. Ich habe noch nicht abschließend entschieden, ob ich jetzt das Sternchen lasse und einfach das von außen bediene, weil ich muss ja nicht barrierefrei sein, deswegen werde ich wahrscheinlich das Sternchen lassen. Aber ich habe es noch nicht abschließend entschieden. Eine wichtige Sache, was auch Barrierefreiheit bedeutet, aber halt auch für Suchmaschinen relevant ist, ist eine verständliche Sprache. Da reden wir darüber, dass man Texte verstehen kann, egal ob man aus dem Fach ist, was man für ein IQ hat, sondern dass es wirklich für alle Menschen verständlich ist, was das Angebot auf meiner Seite ist. Und was dir dabei helfen kann, ist das Prinzip, dass Gunning-Fock-Index-Formel. Auch die habe ich gefunden Und es besteht darin, dass kurze Sätze einfach eine bessere Bewertung erhalten als längere Sätze in einer komplexen Sprache. So ein Gunning-Fock-Index-Wert geht von 1 bis 15. Die Empfehlung ist, dass er so zwischen 7 und 8 wäre ideal. Alles, was über 12 ist, ist für die meisten sehr komplex zu lesen. Da reden wir auch über mehrsilbige Wörter und lange Sätze und verschachtelte Sätze. Da versuchen, so einfach wie möglich zu bleiben. Und meine Lieblingsstorytellerin, die Petra Sammer, die hat das neulich nämlich auch geschrieben, die nutzt einen Gunning-Fox-Index von 10. Probier das mal aus. Ich verlinke dir auch das in die Shownotes. Da kannst du mal deinen Text eingeben und schauen, wie du ihn vereinfachen und verbessern kannst. Inhaltlich ändert sich nichts. Er ist nur einfach besser lesbar und besser verstehbar. Auch da kann man sehr viel machen, damit das auch für Menschen mit Einschränkungen oder für alle Menschen deine Seite zugänglich ist. Was ich selbst noch machen werde, ich werde per KI meine ganze Website in einfache Sprache übersetzen lassen. Das heißt, ich werde eine Seite erstellen, habe ich mir gedacht, wo alles zusammengefasst erklärt wird in ganz einfacher Sprache, was es auf meiner Webseite gibt, die wichtigsten Angebote und das auf einer Seite platzieren in einfacher Sprache und das dann verlinken in meinem Hauptmenü und in meinem Fußmenü. Und da steht dann einfach leichte Sprache, sodass auch wirklich das für alle verstanden wird, was ich auf meiner Website anbiete. Das habe ich aber noch nicht gemacht, aber das ist so der Plan. Der nächste Punkt ist, dass Formulare und die Navigation müssen per Tastaturtabulator, muss man sich dadurch bewegen können, weil auch für Menschen, die jetzt ihre Hand nicht bewegen können oder das nicht sehen, die müssen das irgendwie oder mit dem Screenreader müssen sich da durchnavigieren können. Ich habe das mal getestet. WordPress macht das per se sehr gut. Man kann in WordPress kann man links einfach mit der Tabulator-Taste einfach navigieren und auch Formulare sind in der Regel navigierbar mit dem Tabulator, also mit der Tastatur. Ich arbeite ja mit dem Divi Design Template, dort habe ich es getestet, es funktioniert auch hervorragend. Es gibt nur einer bei dem Test, den ich hier auch verlinke, wo man mal die ganze Website testen kann, gibt es einen Fehler bei der Auszeichnung. Ich gehe aber davon aus, dass das alles noch geregelt wird von den Herstellern, weil es ist ja ihre Aufgabe, wenn man auf dem europäischen Markt Software bringt, sind die ja in der Pflicht, die barrierefrei zu machen. Also gehe ich davon aus, dass das in ein paar Wochen, Monaten wahrscheinlich kein Thema sein wird oder im Jahr 2025. Ich weiß ja nicht, wann du dir das anhörst. Genau. So, Design muss natürlich auch barrierefrei sein und darf barrierefrei sein. Also hier ist jetzt auf meiner Website mein größter Knackpunkt, sind die Kontraste. Ich habe weiße Schrift auf meinem Petrol, auf so einem Taubenblau, auf dem Dunklen und auf meinem Gold. Also sind schon kräftige Farben. Aber der Kontrastchecker, den verlinke ich dir auch in den Shownotes, der sagt, nee, das ist nicht barrierefrei. Ich werde jetzt versuchen, da noch ein bisschen was über die Größe zu machen, habe aber für mich entschieden, dass ich, da ich nicht hundertprozentig barrierefrei sein muss, also eigentlich gar nicht, es aber gern sein möchte, werde ich versuchen, über die Schriftgrößen noch was zu machen. Aber ich habe entschieden, nicht mein komplettes Copyright-Design auf meiner Website umzustellen und damit zu leben, dass es vielleicht nicht jeder richtig gut lesen kann. Ja, das ist jetzt so eine Entscheidung, die ich unternehmerisch tätige. Das kann sein, dass ich das vielleicht irgendwann umstelle. Vielleicht mache ich auch eine explizite Website, die das alles optimiert. Da habe ich noch nicht abschließend entschieden, aber aktuell werde ich es so lassen und daran nichts ändern. Das nächste ist auch so ein Punkt, das wahrscheinlich auch viele häufig haben werden, weil aus BenutzerInnenführungssicht verlinkt man ja immer das Logo auf die Startseite und daneben ist zumindest bei meinen Kunden und Kundinnen, die haben immer dann auch die Startseite gleich, weil das aus Benutzerführungssicht finde ich das einfach wichtig, dass ich immer weiß, egal wo ich bin, wie komme ich wieder zur Startseite zurück, weil ich gemerkt habe, dass noch nicht alle Menschen wissen im Netz, dass wenn ich auf ein Logo klicke, dass ich dann in der Regel zurückkomme auf die Startseite. So, das heißt, das ist aber das, was der Screenreader jetzt als doppelt gemoppelt ausliest. Das meckert er jetzt bei mir, weil das Logo ist mit der Startseite verbindet und direkt daneben der erste Menüpunkt, Home oder Startseite, ist auch mit der Startseite verlinkt. Ist für Screenreader, also BFSG-Sicht, ist das nicht gut, weil es redundant ist und ich zweimal den gleichen Link habe. Aber auch da werde ich nichts daran ändern. Aber wenn du barrierefrei deine Website machen musst, muss das auch geändert werden. Dann muss einer dieser Links muss dann raus, damit er nicht doppelt ist. So, vorletztes Thema, Videos. Videos müssen auch ohne Ton vollständig verständlich sein, wenn du in der Pflicht bist, die barrierefrei umzusetzen. Das heißt, YouTube hilft da natürlich schon ganz viel. Dort kann man Untertitel einbinden und man kriegt auch ein einigermaßen gutes Transkript. Aber dieses Transkript muss natürlich für Menschen, die nicht sehen können, auch vorlesbar sein. Das heißt, du musst es im Prinzip zur Verfügung stellen, dort wo das Video ist, ein Transkript, was der Screen wieder dann auslesen kann. Also wenn du das machen musst, hast du da bist du in der Pflicht, das ordentlich zu machen. Also Transkript, auch Untertitel. Also wer nicht hören kann, kann ja vielleicht sehen und braucht die Untertitel. Wer nicht sehen kann, braucht das Transkript, damit es ausgelesen wird. Du musst beides dann bedienen, wenn du barrierefrei sein möchtest oder musst. So, letzter Punkt, Cookie-Banner. Auch Cookie-Banner, die sind ja in der Regel immer vorgeschaltet, damit ich überhaupt auf eine Website komme. Das ist ja wiederum wieder ein datenschutzrechtliches Thema, dass wir das machen müssen. Und es gibt jetzt, ich benutze den Real Cookie Banner, das packe ich auch in die Shownotes, mit einem Artikel, der Real Cookie Banner ist barrierefrei. Ich habe es getestet, man kann ihn mit der Tastatur navigieren. Aber auch da muss man natürlich schauen, dass der Kontrast ist natürlich der gleiche. Ich habe dort natürlich meine Corporate-Farben hinterlegt. Auch da habe ich natürlich das Problem, was der Kontrastchecker dann wieder macht, da ich aber nicht barrierefrei sein muss. Ich könnte mir überlegen, ob ich den Cookie-Banner vielleicht auf meine Corporate-Farben verzichte und einfach einen schwarzen Button mache mit weißer Schrift. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Das werde ich, glaube ich, machen, so damit ich, bevor die Menschen entscheiden, ob sie meine Dienstleistung brauchen, können sie den Cookie-Banner benutzen, barrierefrei, und kommen dann auf eine nicht ganz barrierefreie Seite. Und wenn sie es nicht interessiert oder sie nicht, dann hat sie es wahrscheinlich eher erledigt. Aber das ist zumindest der Cookie-Banner. Weil ich glaube, das tut mir nicht weh, wenn ich da nicht meine Corporate-Farben habe. Das wäre jetzt noch so ein, genau, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und der Real Cookie-Banner bietet inzwischen auch etwas an, was ich auch noch nicht ausgewählt habe. Wenn du zum Beispiel wenn du keine YouTube-Videos hast, oder zum Beispiel nur YouTube-Videos und ansonsten nichts trackst, kannst du den Cookie-Banner ausblenden und dann stimmen die Leute dann direkt auf der Videoseite dann zu, dass sie es anschauen wollen, und dann hast du diesen Cookie-Banner nicht mehr vorgeschaltet. Das kannst du aber nur machen, wenn du nur essentielle Cookies hast, also wenn du nur essentielle Dienste dort integriert hast und Videos, die also quasi so einen visuellen Content-Blocker haben, dann kann man das beim Real-Cookie-Banner auch den Cookie-Banner komplett ausschalten. Also nur noch mal als kleiner Tipp, falls es für dich relevant ist. So, das war jetzt ordentlich viel. Wie gesagt, ich packe einiges an Links in die Shownotes. Überall, wo ich drüber gesprochen habe, kannst du das dort finden. Und noch mal der Hinweis, es ist keine rechtliche Beratung. Wenn du Hilfe brauchst, geh zu einem Anwalt oder einer Anwältin. Ich kann das nicht hundertprozentig entscheiden, ob du das machen musst oder nicht. Aber das könnte dir, denke ich, eine grobe Einschätzung geben, so wie ich es bei mir auch eingeschätzt habe. Letztendlich musst du es immer für dich selbst entscheiden. Und wenn du es hundertprozentig wissen willst, wirst du wohl um eine Kanzlei nicht drum herum kommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen. Ich bin gerade dabei, relativ viele Freebies und Dinge zu planen zum Thema Blog und Website-Struktur und diese Sachen. Schau immer mal wieder auf meiner Website vorbei, müller-macht-web.de, und hol dir das, was du brauchst. Dort gibt es auch einiges an Blogbeiträgen, und ich wünsche dir jetzt nochmal viel Spaß bei der Umsetzung. Deine Kerstin.